Wach und wichtig. Der schöne Morgen mit Marco Seifert.
Schönen guten Morgen. Sie sind wach, Sie sind wichtig, dann sind Sie hier genau richtig. Heute ist Donnerstag, der 19. Januar 2023. Auch heute kümmern sich Tom Böttcher und ich um die wichtigsten Themen des Morgens in kompakter Form. Wir blicken heute auf Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine. Über Entscheidungen für oder gegen weitere Waffenlieferungen sprechen wir mit einem Militärexperten. In unserem Kommentar mit Stefan Kuzmani vom Spiegel geht es um die Frage, wie besorgniserregend es für unsere Gesellschaft ist, dass die Polizei zu wenig Nachwuchs findet. Und wir blicken voraus auf das erste Hauptrundenspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Handball-WM. Gegner ist Argentinien. Zum Anfang sprechen wir aber über die Zehntausenden, für die Corona längst nicht vorbei ist, weil sie für lange Zeit oder gar für immer mit Spätfolgen ihrer Erkrankung zu kämpfen haben und heute für mehr Unterstützung demonstrieren.
Es werden beeindruckende Bilder sein an diesem Donnerstag. 400 Feldbetten werden heute vor dem Deutschen Bundestag aufgebaut. Die Initiative Nicht genesen will damit ihrer Forderung an die Politik Nachdruck verleihen, mehr für Menschen mit Long-Covid oder dem chronischen Erschöpfungssyndrom zu tun. Konkret fordert Nicht genesen, dass staatliche Fördergelder für klinische Studien und Therapiemöglichkeiten auf mindestens 100 Millionen Euro für 2 Jahre aufgestockt werden.
Heute Abend ist das auch Thema im Bundestag. Wir sprechen mit der Lehrerin Ricarda Piepenhagen. Sie ist seit November 2021 arbeitsunfähig. Sie hat die Initiative Nicht genesen mit ins Leben gerufen und hilft gerade beim Aufbau der Betten. Guten Morgen, Ricarda Piepenhagen.
Ja, wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie haben die Diagnose Post-Covid erhalten. Sie haben nachweislich 5 verschiedene Autoantikörper in Ihrem Organismus und entzündete Gefäße. Wie äußert sich das? Wie spüren Sie das in Ihrem Alltag?
Ja, na, ich hatte gleich nach der Covid-Infektion gespürt, dass es nicht mehr so ist, wie es mal war, weil ich eben Sehstörungen hatte, geräusch- und lichtempfindlich war, beziehungsweise Parkinson-ähnliche Zitteranfälle nach Belastung hatte, ja. Und ja, also Dinge, die ja sonst nicht zu meinem Alltag gehörten und mich stark eingeschränkt haben.
Sie haben das relativ schnell gespürt, aber wenn man sich dann anfangs im November vor über einem Jahr krank meldet als Lehrerin und dann haben Sie wahrscheinlich damals gedacht, in ein paar Wochen bin ich da wieder zurück. Wann haben Sie gemerkt, das, was ich da habe, das geht gar nicht mehr weg?
Also ich bin ehrlich gesagt, habe ich mich ja in solchen Selbsthilfeforen oder Gruppen wiedergefunden, die man da so im Internet findet und wo sich die Patienten gegenseitig beraten. Und da bin ich eingetreten mit den Worten, Mensch, ich bin schon 8 Wochen krank, wann geht das wieder weg? Und da sagten tatsächlich junge Menschen zu mir, wir liegen hier schon seit 2 Jahren. Ja, da war ich schockiert.
Mhm. Nicht genesen gibt Menschen ein Gesicht, die an Infektionsfolgen oder Folgen der Impfung leiden. Die Erkrankung Fatigue ist zwar seit mehr als 50 Jahren offiziell anerkannt, richtig bekannt wurde sie aber erst, als sich die Fallzahlen während der Pandemie fast verzehnfacht haben. Wie groß ist das Problem? Von wie vielen Betroffenen reden wir?
Also es gab ja schon vor Corona 300.000 ECFS-Betroffene, darunter 40.000 Kinder und Jugendliche. Und dazu findet ja heute im Bundestag eine Debatte statt zu einem Antrag der CDU-CSU. Und darum soll es eigentlich gehen. Deswegen sind wir eigentlich da, um das zu visualisieren und im Prinzip Nachdruck zu verleihen, dass diese Menschen unbedingt Forschung, Anerkennung und Versorgung brauchen.
Sind das denn in erster Linie Menschen, die an Covid erkrankt waren oder sind da auch sehr viele darunter, die geimpft wurden?
Also wir auf der Nicht-Genesen-Seite haben uns dazu entschieden, Menschen abzubilden, die alle 3 Krankheitsbilder erfüllen. Also sowohl ME-CFS, Long-Covid und Post-Vac sind auf unserer Seite vertreten, weil tatsächlich immer mehr Menschen an uns herangetreten sind, die gleiche Symptome haben wie, sagen wir mal, die Long-Covid-Patienten, haben uns aber explizit nicht dazu entschieden, die Bilder explizit zu plakatieren, wer jetzt welches Krankheitsbild erfüllt. Fakt ist, wir haben alle 3 medizinische Probleme und wir brauchen alle 3 dringend Hilfe aus der Politik.
Sie und Ihr Team hoffen ja, dass heute Abgeordnete vor den Bundestag kommen werden. Am liebsten wäre Ihnen SPD-Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach selbst. Was würden Sie ihm sagen oder ihn fragen, wenn er vor Ihnen steht?
Ich würde ihm sagen, wenn seine Tochter betroffen wäre, dann hätten Studien wahrscheinlich schon vorige Woche begonnen. Es ist einfach zu wenig, was die Politik tut im Angesicht des Fachkräftemangels. Wenn man sich unsere Seite anschaut, da liegen junge Leute, Kinder, die ein Jahr lang nicht mehr zur Schule gehen können und wirklich Menschen, die gerade ihre Ausbildung fertig gemacht haben und jetzt ins Berufsleben starten wollten. Also unter wirtschaftlichem Gesichtspunkt wird uns das auf die Füße fallen. Da sind wir also ganz sicher. Aber das ist in der Politik eben nach wie vor noch nicht angekommen und wir müssen den Menschen einfach aus dem Bett helfen.
Für Sie persönlich wäre eine mögliche Lösung, dass Ihr Blut in einem speziellen Verfahren ausgewaschen wird, das Immunadsorption heißt. Es kostet 15.000 Euro pro Anwendung. Müssen Sie das komplett selbst zahlen oder übernimmt die Krankenkasse einen Teil davon?
Nein, das ist ja noch nicht evidenzbasiert, wie die Wissenschaft immer so schön sagt. Es muss ja alles noch erforscht, erprobt und eben erforscht werden, ja. Aber wir haben Fälle auch auf unserer Seite interviewt, die also praktisch danach symptomfrei waren und wieder surfen, arbeiten und so weiter gehen können. Und wir haben Kinder gesehen, die sind aus dem Rollstuhl an Krücken wieder zur Schule gegangen und das ist für den einen oder anderen halt genug, es zu probieren und seine Altersvorsorge aufzulösen und einfach es zu tun, weil wir nicht warten können, bis 10 Jahre vergangen sind und unsere Forschung dann vorangeschritten ist, ja. Es gibt adäquate Medikamente, die einfach zu wenig gefördert werden.
400 Feldbetten heute vor dem Bundestag stellvertretend für all jene, die endlich wieder am Leben teilnehmen möchten, die arbeiten wollen, studieren, zur Schule gehen. Die Initiative Nicht Genesen demonstriert heute vor dem Bundestag. Wir haben gesprochen mit Ricarda Piepenhagen. Vielen Dank und alles Gute für Sie.
Ja, danke.
Heute tritt SPD-Politiker Boris Pistorius seinen Posten als Bundesverteidigungsminister an. Aus der Ukraine gibt es die Forderungen nach einem Kurswechsel und der Lieferung von Kampfpanzern. Präsident Zelensky nannte gestern beim Weltwirtschaftsforum in Davos neben den bestehenden Krisen noch eine andere Krise.
In time crisis, the list of calls for decisive.
Zu den zahlreichen Problemlösungsaufrufen müsse der Ruf nach Geschwindigkeit kommen, so Zelensky. Wir brauchen schnellere Entscheidungen der zivilisierten Welt.
Wie wahrscheinlich eine schnelle Lieferung und damit ein Kurswechsel durch den Wechsel im Verteidigungsministerium ist, das besprechen wir jetzt mit Christian Mölling. Er ist Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und Militärexperte. Guten Morgen, Herr Mölling.
Hallo, guten Morgen an Sie beiden.
Guten Morgen.
Kommt durch den neuen Verteidigungsminister Pistorius Bewegung in die Haltung der Bundesregierung zu Kampfpanzern für die Ukraine?
Also nach dem jetzigen Stand der Dinge offensichtlich genau das nicht, also zumindest nicht bei den Kampfpanzern. Denn da hat der Bundeskanzler gestern erklärt, dass er nur Kampfpanzer liefern wird, wenn auch die USA Kampfpanzer liefern. Und damit hält er das aufrecht, was er schon lange gemacht hat, nämlich dass er nur das tut, was die USA auch tun, egal was die USA sagt. Die USA wären ja im Prinzip sogar dafür, dass Deutschland Kampfpanzer liefern würde. Und zweitens nimmt er tatsächlich in diesem wichtigen Dossier, dieser wichtigen Thematik, dem neuen Verteidigungsminister tatsächlich gleich das Heft aus der Hand. Der kann das nicht alleine entscheiden, muss es aber auch nicht verkünden, diese Entscheidung der Bundesregierung.
Der neue Mann ist morgen mit dabei, wenn das Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein ansteht für weitere militärische Unterstützung. Zuletzt erklärten sich ja Polen und weitere EU- und NATO-Staaten zur Lieferung von eigenen Leopard-Panzern an Kiew bereit. Weil diese Panzer in Deutschland gebaut wurden, müsste jedoch die Bundesregierung grünes Licht für die Lieferung geben. Welches Risiko, Herr Mölling, geht denn die Bundesregierung ein, wenn sie hierfür grünes Licht geben würde?
Sie geht eigentlich eher eine Verpflichtung ein, nämlich dass sie diese Lieferung und damit auch den Einsatz dieser Fahrzeuge sicherstellt. Das heißt also vor allen Dingen die Logistik, die Instandsetzung für diese Fahrzeuge sicher gilt. Wir haben ja in den vergangenen Wochen und Monaten gesehen, dass der Kurs in diesem Krieg, der durch Russland gefahren wird, von den Aktionen insbesondere Deutschlands eigentlich völlig unabhängig ist. Auch ist das oft herbeigerufene Eskalationspotenzial zu Russland tatsächlich gar nicht so groß oder vorhanden. Also es sind gar nicht viele Möglichkeiten da, die Russland noch beschreiten könnte. Denn sonst hätte Russland diese Möglichkeiten ja schon längst genutzt. Es steht ja jetzt nicht so wahnsinnig gut für die russischen Kriegsziele in der Ukraine. Also von daher, eine Gefahr geht davon nicht aus. Es ist eigentlich eher so, dass sich Deutschland sehr stark in der Ecke bewegt hat und jetzt natürlich dummerweise viele andere versuchen, Deutschland daraus zu zwingen, indem man Angebote macht, die Deutschland unter Druck setzen. Und Deutschland bzw. der Bundeskanzler zeigt sich da man möchte positiv sagen eisern, negativ sagen etwas bockig und bleibt in seiner Ecke und sagt, nee, ich liefere aber nicht.
Auch die EU hat Bundeskanzler Scholz in einem mehrheitlich unterstützten Antrag persönlich aufgefordert, Lieferungen des Leopard-Kampfpanzers an die Ukraine zu ermöglichen. Das erhöht den Druck aber doch nochmal heftig, oder nicht?
Ja, jetzt kann man sagen, Druck hin oder her. Ich glaube, man muss es von der anderen Seite sehen. Was ist denn der Schaden, der dadurch entsteht? Druck ist immer so eine schwierige und auch so eine situative Variable. Der Schaden ist, dass alle sagen, die Deutschen haben gar nicht verstanden, worum es hier geht. Und auch das mit der Zeitenwende, das glauben wir euch gar nicht. Weil ihr habt ja gar nicht gemerkt, was die Stunde geschlagen hat. Wenn wir den Ukrainern die Kampfpanzer versagen, Russland gleichzeitig aber zurzeit ganz viele neue heranführt, dann haben wir natürlich ein Problem, nämlich die Ukraine wird dieses Frühjahr und diesen Sommer damit beschäftigt sein, Russland abzuwehren und nicht sein Gelände und seine Menschen zurückzugewinnen. Und das ist natürlich eine schlechte Sache, weil das heißt, dieser Krieg wird noch länger dauern.
Wie groß schätzen Sie denn die Gefahr ein, dass jetzt gerade so ein Zeitpunkt ist, dass die Ukraine den Krieg bald verlieren könnte, wenn nicht schnell Kampfpanzer geliefert werden?
Nee, ich glaube nicht, dass die Ukraine den Krieg verliert. Er zieht sich einfach immer länger. Denn ich meine, die Frage ist, was heißt verlieren? Die Ukraine hat unter den jetzigen Bedingungen ganz viel Gelände schon zurückgewonnen. Aber wenn, und ich glaube, das Interesse haben alle, dieser Krieg schnell zu Ende gehen soll und auch so zu Ende gehen soll, dass er danach nicht schnell wieder anfängt, dann wird die Ukraine das Gelände, das ihr gehört, erstmal zurückgewinnen müssen. Und ich glaube, da ist eher die Frage, was können wir tun, um diesen gerechten Sieg und damit auch einen gerechtfertigten Frieden herbeizuführen. Und da tut Deutschland zurzeit, gerade was die Kampfpanzer angeht, aber auch in anderen Bereichen, noch nicht das, was es tun kann.
Der Sicherheitsexperte Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik sieht die Bundesregierung zunehmend unter Druck, Leopard-Kampfpanzer in die Ukraine zu liefern. Herr Mölling, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau.
Heute ist Donnerstag, der 19. Januar 2023 und heute wird vor allem in den USA der Tag des Popcorns begangen. Früher wurde er oft parallel zum Super Bowl der National Football League gefeiert, seit vielen Jahren aber nun schon am 19. Januar. Seit wann es Popcorn überhaupt gibt, ist nicht bekannt. Bei Ausgrabungen wurden allerdings mindestens 4000 Jahre alte Puffmaiskörner gefunden. Während der Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er Jahre wurde Popcorn parallel mit dem Aufstieg des Kinos in den USA und später weltweit zum beliebten Snack. Mir fällt dazu ein Zitat ein, das ich letztens bei Instagram gefunden habe. Hat eigentlich jemand ausprobiert, ob weiteres Essen besser wird, wenn es explodiert? Oder haben wir beim Mais einfach aufgehört?
Daran kommen Sie nicht vorbei.
Am neuen Bundesverteidigungsminister, der heute sein Amt antritt, um 8 Uhr händigt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier der bisherigen SPD-Verteidigungsministerin Christine Lambrecht ihre Entlassungsurkunde aus. Ihr Parteifreund Boris Pistorius erhält die Ernennungsurkunde. Um 9 Uhr legt Pistorius dann seinen Amtseid im Bundestag ab. Danach empfängt ihn der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Eberhard Zorn, im Bendlerblock mit militärischen Ehren. Schon kurze Zeit später wird US-Verteidigungsminister Lloyd Austin in Berlin erwartet.
Direkt vor ihrer Haustür.
Findet ab 10 Uhr eine Demonstration vor dem Berliner Reichstagsgebäude statt. Die Organisation Nicht Genesen will damit auf das Schicksal von Menschen hinweisen, die unter der Erkrankung MECFS leiden. Infolge der Pandemie zeigte sich nach ihren Angaben, dass auch nach Covid-19-Infektion oder Covid-19-Impfung das Krankheitsbild auftreten könne. 400 Feldbetten mit Porträts von Betroffenen aus ganz Deutschland werden dazu auf der Rasenfläche auf dem Platz der Republik aufgestellt. Anlass ist eine Bundestagsdebatte auf Antrag der CDU-CSU-Fraktion. Am frühen Abend beraten die Abgeordneten den Antrag der Unionsfraktion mit dem Titel MECFS-Betroffene sowie deren Angehörigen endlich helfen für eine bessere Gesundheit sowie Therapieversorgung, Aufklärung und Anerkennung.
Was fehlt?
Eine Einigung im Rentenstreit in Frankreich, denn auch Französinnen und Franzosen leben zum Glück immer länger und bekommen so länger Rente. Frankreichs Regierung will in einer Reform das Renteneintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre anheben. Die Linke und die Rechtsnationale kritisieren das heftig. Die großen Gewerkschaften in Frankreich haben in einem ungewöhnlichen Schritt gemeinsam zu einem Streik aufgerufen. Störungen drohen etwa im Zugverkehr am Flughafen Paris-Orly, in Raffinerien und an Schulen. Bereits in der ersten Amtszeit des französischen Präsidenten Emmanuel Macron hatte dieser das Rentensystem reformieren wollen. Monatelang hatte es Proteste gegen das Reformvorhaben gegeben, das dann wegen der Corona-Pandemie verschoben wurde.
und auf keinen Fall vergessen.
Ist Janis Joplin, auch wenn sie schon vor mehr als 50 Jahren verstorben ist, der US-amerikanischen Rocksängerin verdanken wir Lieder wie Mercedes-Benz.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz?
My friend. Ja, oder Me and Bobby McGee.
Freedom is just another word.
Sie war eine der großen Symbolfiguren der Hippie-Zeit. Sie gehört leider zum etwas makabren Club 27, denn wie Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain und Amy Winehouse ist sie im Alter von 27 Jahren verstorben. Heute wäre Janis Joplin 80 Jahre alt geworden.
Das war die Radio 1 Tagesvorschau.
Wären Sie gerne Polizistin oder Polizist? Ich nicht. Schichtdienst, Nachtarbeit, Personalmangel, im Einsatz Gefahr für Leib und Leben, dazu noch verbale und körperliche Angriffe von Unbeteiligten. Rund 8.500 Polizistinnen und Polizisten sind im vergangenen Jahr alleine in Berlin im Dienst angepöbelt oder angegriffen worden. Das führt natürlich auch zu steigenden psychischen Belastungen. Kein Wunder also, dass es nicht nur in Berlin an Nachwuchs für den Polizeidienst mangelt. Die Gewerkschaft der Polizei hat gestern Alarm geschlagen. Die Zahl qualifizierter Bewerberinnen und Bewerber gehe weiter zurück. In manchen Bereichen sei die Abnahme dramatisch. Mitschuld daran seien auch Teile der Politik, die der Polizei, Zitat, seit Jahrzehnten mit großem Misstrauen gegenüberstünden.
Eins ist klar. Der Donnerstagskommentar mit Stefan Kuzmani.
Er ist Ressortleiter Kultur beim Spiegel. Guten Morgen, Stefan Kuzmani.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie besorgniserregend finden Sie diese Entwicklung?
Ja, das finde ich schon etwas besorgniserregend, obwohl ich gestehen muss, dass ich vielleicht selbst auch ein Teil der Ursache bin. Nicht, weil ich eher abschneidende Kolumnen über Polizisten schreiben würde oder an jede Häuserwand All Cops are Bastards sprühen möchte, aber so ganz privat habe ich ein eher gespaltenes Verhältnis zur Polizei und möglicherweise wäre ich jetzt nicht ganz so begeistert, wenn mir mein Teenager morgen sagen würde, sein Berufswunsch sei Polizist, weil, seien wir uns mal ehrlich, oft nervt die Polizei. Und die Berliner Polizei nervt manchmal gewaltig. Es sind nämlich nicht alle Beamten so freundlich wie die Kontaktbeamten, die bei mir um die Ecke im Sommer am Abend zur Admiralbrücke kommen und die Heerscharen von Kiffern ganz sanft auffordern, den Joint gerne noch in Ruhe aufzurauchen, aber dann bitte mal heimzugehen, damit die Anwohner schlafen können. Nein, so nett sind sie nicht alle. Und wer schon einmal von so einem richtigen Macho-Bullen angemacht worden ist, weil er möglicherweise, und ich betone, möglicherweise, ein oder zwei Stundenkilometer zu schnell gefahren ist, weil er verdammt nochmal wohin muss und sowieso schon zu spät dran ist, der denkt sich nicht, stimmt, ich muss mich im Sinne der Straßenverkehrsordnung zügeln, sondern der denkt sich was anderes. Und wer dann ganz im Sinne der Gesellschaft das Auto abschafft und nur noch mit dem Fahrrad unterwegs ist und dann von zwei agilen Fahrradpolizisten verfolgt und kostenpflichtig verwarnt wird, weil er am helllichten Tag einmal, und ich betone, ein einziges Mal vergessen hat, die elektrische Fahrradlampe einzupacken, der muss sich schon sehr am Zügel reißen, um nicht mit sehr deutlichen Worten mitzuteilen, dass es vielleicht sinnvoller wäre, mal die ganzen Autos abschleppen zu lassen, die jeden Tag den Fahrradweg blockieren. Da sind die Damen und Herren Fahrradpolizisten aber leider nie in der Nähe. Wahrscheinlich müssen sie gerade anderswo Radfahrer schikanieren. Naja, und wenn ich immer wieder von rechtsextremen Chatgruppen lesen muss, in denen sich Polizistinnen und Polizisten ausländerfeindliche oder antisemitische Memes zuschicken oder von Polizeigewalt bei Demonstrationen oder von Racial Profiling, also der gezielten Kontrolle von ausländisch aussehenden Menschen, dann hebt das auch nicht gerade meinen Respekt vor diesem Berufsstand. Aber dann wieder, es ist ja wie bei den Journalisten, es ist wie in jedem Beruf, es gibt solche und solche. Und selbstverständlich brauchen wir gute Polizistinnen und Polizisten. Also nicht nur, weil sie uns beschützen sollen, wenn wir nachts auf der Straße herumlaufen, sondern eine gute Polizei ist eine Säule unserer funktionierenden Demokratie. Dieser Staat braucht junge Leute, die mithelfen wollen, dass das Zusammenleben funktioniert, dass unsere Regeln eingehalten werden, dass Gesetze gelten, weil die Gesetze nämlich demokratisch beschlossen worden sind. Er braucht aber solche jungen Leute, die mit ihrer Verantwortung dann gut umgehen können, die nicht ihre Uniform benutzen, um ihre eigenen kleinen Machtfantasien auszuleben. Wir brauchen Polizisten, die wissen, dass sie der Demokratie dienen und den Bürgerinnen und Bürgern. Und solche gibt's ja auch. Ich habe auch schon welche kennengelernt. Hoffentlich und wahrscheinlich sind die allermeisten so und wir brauchen noch viel mehr davon. Aber ich glaube, Um Polizistin zu werden oder Polizist, muss man zunächst einmal ein Idealist sein. Und dann wird man wahrscheinlich sehr schnell zum Realisten, weil man meistens mit problematischen Menschen am Rand der Gesellschaft zu tun hat und oft genug mit aufgeblasenen Büromenschen im Auto oder selbstgerechten Besserradlern. Und wenn man dann nicht bald zynisch wird, dann ist man wahrscheinlich wirklich ein guter Polizist. Mein Sohn hat kürzlich zu mir gesagt, dass er es eigentlich ganz gut findet, dass man bei uns die Polizei rufen kann, wenn etwas passiert, und dann kommt die auch und man muss sich vor denen nicht fürchten, wie in anderen Ländern, sondern die kümmern sich dann. Ich habe mir kurz auf die Zunge gebissen, aber dann habe ich gesagt, stimmt, das ist schon ganz gut. Jetzt will er vielleicht doch Polizist werden.
Der Donnerstagskommentar mit Stefan Kuzmani vom Spiegel. Vielen Dank.
Sehr gern.
Das lief ja bisher super. Bei der Handball-WM trifft die deutsche Nationalmannschaft heute im ersten Spiel der Hauptrunde auf Argentinien. Die Vorrunde hat die DRB-Auswahl ja mit 3 Siegen aus 3 Spielen souverän abgeschlossen.
Es ist eine Mannschaft von einem anderen Kontinent. Es ist kein alltäglicher Handball. Ich finde, das ist immer ein bisschen anderer Handball. Sind gespickt mit Spielern, die auf internationalem Top-Niveau spielen. Ja, und ich glaube, wir tun gut daran, keinen Gegner zu unterschätzen, uns vorzubereiten wie sonst auch. Ja, und natürlich müssen wir unser bestes Spiel auf die Platte bringen, dass wir dafür einen Sieg in Frage.
Ja, da redete Torhüter Joel Bierlem seiner Mannschaft ins Gewissen. Handballnationalspieler Rune Dahmke glaubt, dass es schwer wird, gegen Argentinien zu spielen.
Ich glaube, die haben sehr viel Erfahrung im Team, haben auch schon die einzelnen Spieler große Erfolge gefeiert. Von daher gehe ich davon aus, dass sie versuchen werden, ihre Angriffe ziemlich lang zu spielen. Die sind 1 gegen 1 sehr stark und gleichzeitig technisch sehr versiert. Ich glaube, dass es ein sehr, sehr knappes Spiel wird.
Und Bundestrainer Alfred Gislason sieht den heutigen Gegner Argentinien als eine sehr gut eingespielte Mannschaft. Man sehe, dass sie sehr variabel spielen.
Dass sie sehr schnell spielen und sie die auch so spielen, dass die, man sieht, dass die sich unwahrscheinlich lange auf diese Zeit vorbereiten konnten. Sich schon sehr blind verstehen in vieler Hinsicht. Man sieht das einfach von der Spielweise her.
Bei der Handball-WM spielt die deutsche Nationalmannschaft heute in der Hauptrunde gegen Argentinien. Das erste überträgt dieses Spiel live ab 18 Uhr.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit Janis Joplin, Musikerin. Gehe mit dir selbst keine Kompromisse ein. Du bist alles, was du hast. Ende. Der Denkpause.
Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass Sie dabei waren. Und das Verrückte ist, Sie können morgen wieder dabei sein. Zum Start ins Wochenende gibt's wieder unseren neuen Radio 1 Morgen Podcast. Bis morgen.
Wach und wichtig. Der schöne Morgen. Montag bis Freitag immer ab 9. Mehr Radio 1 auf radio1.de und in der Radio 1 App.